Sicht der Dinge, der Podcast. Und wie siehst du das? Wir sind Julia
und Katharina
und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen. Und heute haben wir natürlich wieder einen Gast parat mit einem ganz speziellen Thema, über das doch nicht allzu oft geredet wird. Und unser Gast ist Vita. Vita, magst du ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, also ich heiße Vita, ich bin 25 und ich bin Sozialarbeiterin und arbeite mit psychisch Erkrankten bei uns im betreuten Wohnen, was ambulant erfolgt. Also ich fahre zu denen nach Hause.
Ja, cool. Vielleicht gleich als erstes der Einstieg. Ich glaube, viele haben schon sozialpsychiatrischen Dienst gehört, aber könntest du mal für Leute, für die das was ganz Neues ist, erklären, so einfach wie möglich, was das denn eigentlich ist?
So einfach ist eigentlich eine Beratungsstelle, wo jeder hinkommen kann, sich Hilfe holen kann, ohne irgendwie auf Rechtsgrundlagen zu achten. Ist einfach eine Hilfe für Leute, die gerade im Moment Hilfe brauchen, einfach durch Gespräche.
Okay, und es ist dann auch quasi egal, mit was für einem Problem man kommt?
Genau, ja, genau. Also es ist, die meisten haben halt Schwierigkeiten mit sich selber, also die haben irgendeine psychische Diagnose oder Paarprobleme, keine Ahnung, Familienprobleme. Ich glaube, wir haben alles.
Ja, und zu meiner ersten Frage. Ich weiß ja, dass du soziale Arbeit studiert hast und meine Frage ist, wie kamst du da drauf? Also wie kamst du zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, das studiere ich jetzt?
Ganz witzige Geschichte. Alle Frauen bei uns in der Familie arbeiten im Sozialwesen, sind alle Lehrerinnen. Und meine Mama wollte damals, dass ich in eine Bank gehe, dann habe ich ein Praktikum in der Bank gemacht. Das war aber nichts für mich. Und ich habe ja jahrelang in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, ehrenamtlich. Das hätte ich auch weitermachen können, wenn ich in der Bank gearbeitet hätte. Aber ich habe dann irgendwann für mich gesagt, ich will einfach soziale Arbeit studieren. Das ist das, was ich machen möchte. Es waren erst alle so ein bisschen dagegen, aber im Endeffekt habe ich mich durchgesetzt und habe dann vor 2 Jahren meinen Abschluss gemacht in sozialer Arbeit. Genau.
Sehr schön. Ja, soziale Arbeit hat ja auch so unglaublich viele Bereiche, ne? Und wie kamst du dazu, dass du jetzt quasi da gelandet bist, wo du gelandet bist? Es gibt ja unzählige Bereiche, was man da machen kann.
Also ich habe mein Anerkennungsjahr in der Schule gemacht. Also als Jugendsozialarbeiterin und habe dann aber gesagt, dadurch, dass ich schon so lange mit Kindern und Jugendlichen arbeite, möchte ich eine Zeit lang erstmal nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und habe dann einfach zu den Erwachsenen gewechselt, habe mich da beworben. Mein jetziger Chef hat mich eingestellt, bevor ich meinen Abschluss überhaupt hatte, also einen Monat vorher quasi. Ich habe mein Zeugnis danach gereicht, war erst in der Beratungsstelle. Dann ist er auf mich zugekommen und hat gemeint, Frau Koch, wollen Sie nicht wechseln ins betreute Wohnen? Da habe ich meine direkte Vorgesetzte gefragt, Jolanta, darf ich zu euch ins Team kommen? Und er hat so, ja komm, klar, komm. Und dann seitdem bin ich im betreuten Wohnen.
Ja, sehr schön. Also die nächste Stufe ist dann die ältere Generation für dich, ja? Wenn du nicht so schrittweise vorarbeitest.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, das kenne ich auch. Also ich habe jetzt nicht direkt soziale Arbeit studiert, sondern Gemeindepädagogik, wo halt auch soziale Arbeit mit bei ist. Und bei uns war das ganz viel. Entweder wollte man mit Erwachsenen arbeiten oder mit Kindern und Jugendlichen. Und ganz viele sind jetzt genau im entgegengesetzten Arbeitsbereich gelandet, wo sie eigentlich am Anfang des Studiums hin wollten. Auch vorher, wie du auch schon sagst, ehrenamtlich ganz viel in dem einen oder anderen Bereich gemacht hat. Und wenn du sagst, du arbeitest im betreuten Wohnen, wie läuft das ab? Also in manchen Einrichtungen ist das ja dann auch so, dass man mit den Klienten zusammen wohnt oder bist du dann immer nur Tag- oder Nachtschicht da? Oder?
Also ich habe einen ganz normalen Arbeitstag. Ich fange früh um 8 an und gehe halt dann je nachdem. Also heute bin ich um 4:45 aus dem Büro raus. Jeder Klient wohnt in seiner eigenen Wohnung. Und wir machen quasi nur Termine mit denen aus und fahren dann zu denen in die Wohnungen. Das ist der eine Teil von der Arbeit. Und wir haben dann aber noch unsere WGs. Die sind direkt in Miltenberg, wo ich auch arbeite. Und da läuft es quasi ähnlich. Also da gehen wir dann hin, machen die Termine. Nur bei den WGs gibt es halt die WG-Gespräche noch. Die machen wir dann alle zusammen mit allen Betreuern und allen WG-Bewohnern. Und ansonsten, wir haben keinen Bereitschaftsdienst, wir haben keine Nachtschicht, wir haben keinen Wochenenddienst, weil ich glaube, dann würde ich mir einen Kopfschuss geben, wenn ich einen Wochenenddienst hätte. Und ja, an sich ist es echt entspannt, dadurch, dass du dir halt die Termine selber legen kannst. Du kannst früh um 7:30 schon anfangen oder kannst dich um 7:30 schon ins Büro gehen, weil je früher du anfängst, desto früher kannst du auch gehen. Also wir haben eine Kernarbeitszeit von 7 Stunden und 42 Minuten, die der Chef da ausgerechnet hat. Und ja, wenn du die abgearbeitet hast, kannst du gehen. Also du bist frei in deiner, also in deiner Anfangszeit, in deiner Endzeit, genau. Eigentlich relativ entspannt.
Ja, da gibt es auch andere Bereiche in der sozialen Arbeit, die da schwieriger sind von den Arbeitgebern. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Ja, krass. Und wenn ihr alle wissen wollt, worüber wir reden, wenn wir von den unterschiedlichen Bereichen reden, ich habe die mal so ein bisschen zusammengefasst, weil ich mir am Anfang tatsächlich selber gar nicht so sicher war, wovon wir denn immer alles reden. Und ja, es gibt die unterschiedlichsten Bereiche. Man kann mit Kinder, Jugendlichen, Familien zusammenarbeiten. Da gehört zum Beispiel auch das Jugendamt oder die Frauenhäuser mit rein, mit alten Menschen. Das sind oft Pflegeheime, Wohnheime, Sterbebegleitung oder andere Beratungen. Man kann in der materiellen Absicherung arbeiten. Das gilt dann für Menschen in Notsituationen, also Schuldenregelung, Beratung, Umgang mit Ressourcen. In der Gesundheit kann man arbeiten, sprich mit Menschen mit den verschiedensten Krankheiten. Da zählen sowohl psychologische Krankheiten, geistige und aber auch körperliche mit rein. Also da geht es viel darum, wie geht man damit um und wie lebe ich damit weiter. Man kann außerdem in der Straffälligkeit arbeiten, sprich Unterstützung, Betreuung, Beratung und eben Hilfe zur Besserung. Und ja, Beruf, Bildung gibt es auch, also das allbekannte Bewerbungstraining oder die Beratung dazu, Migration, Integration, also Existenzsicherung, Betreuung und eben auch den Bereich der internationalen Sozialarbeit und Entwicklungsarbeit. Da geht es darum, wie entwickeln wir uns weiter und wie koordinieren wir das Ganze, damit das System eben so läuft, wie es läuft.
Ja, es ist, man denkt immer, der Begriff soziale Arbeit ist so feststehend, aber es ist doch ganz schön viel. Gab es denn während des Studiums so einen Bereich, wo du gesagt hättest, oh, den kann ich gar nicht und hast den durchs Studium so ein bisschen zu schätzen gelernt oder auch andersrum, wo du gedacht hättest, ach, das ist ein Arbeitsbereich, da kann ich locker drin arbeiten und dann festgestellt hast, nee, eigentlich doch nicht?
Bei uns war es im Studium so, dass wir keine Schwerpunkte gelegt haben. Also uns wird offen gelassen, was wir machen, auch wo wir unser Anerkennungspraktikum machen. Und ich habe immer gesagt, ich gehe nicht ins Jugendamt, ich gehe nicht ins Jugendamt. Zack, Praktikum beim Jugendamt gemacht. Oder was ich auch gesagt habe, ich möchte nicht mit Drogensüchtigen arbeiten, weil mir war das unklar, warum man also so eine Drogensucht entwickelt. Habe jetzt aber selber eine Klientin, die ist, seitdem sie 14 ist, heroinabhängig und ist jetzt im Methadon-Programm. Und ja, man muss einfach die Geschichte dahinter erkennen und seitdem habe ich da auch eigentlich keine, ja, wie heißen die?
Berührungsängste.
Nee, nicht das, sondern keine Vorurteile. Ah. Weil ich gesagt habe, die sind ja selber schuld, dass sie es gemacht haben. Aber im Endeffekt steckt da eine Geschichte dahinter, dass sie oft einfach nicht anders konnten.
Mhm. Wo wir bei Vorurteilen sind, werden dir denn Vorurteile oft irgendwie entgegengeworfen? Also kriegst du das irgendwie oft zu hören, so ja, soziale Arbeit irgendwie?
Ja, Mama hat zum Beispiel gesagt, du findest doch keinen Job, ne? Und zack, Ende des Studiums hatte ich 3 Zusagen. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, ich nehme alles zurück. Also dieses man findet nicht so leicht einen Job, man muss mit alten Leuten arbeiten. Es ist, oder was ganz typisch ist, ihr arbeitet doch eh im Kindergarten. Macht doch Erzieherin, ist doch dasselbe.
Ja, also einfach, dass alle in einen Topf gesteckt werden.
Ja, genau.
Ja, weil es einfach so eine große Bandbreite auch ist, ne? Also dass man selber ja auch erstmal gucken muss, wo, in welchem Bereich will ich denn eigentlich gehen und was probiere ich auch während des Studiums aus. Und ich habe damals auch mal Probe gearbeitet bei der Lebenshilfe in Nordrhein-Westfalen, also mit Kindern mit Behinderung, um zu gucken, ob das was für mich ist oder nicht. Und habe auch extra eine Hausarbeit mal im Bereich Gefängnisseelsorge geschrieben, weil ähnlich wie du das sagst mit den Drogensüchtigen, das war auch was für mich, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mit Strafe arbeiten, weil mich quasi in der Seelsorge oder in der Beratung, um die dann zu kümmern und quasi für die der Ansprechpartner zu sein, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann sein soll. Und da dann das einfach nochmal seine eigenen Vorurteile sozusagen zu hinterfragen und zu gucken, wie ist es denn dann in der Arbeit ganz konkret. Ja.
Ja, viel umfassender Bereich, ne? Was magst du denn an deinem Job besonders gerne? Oder gibt es auch Teile, die du nicht gerne magst?
Meinen einen Kollegen? Nein, Quatsch.
Das ist der Teil, den du besonders gerne magst.
Ja, total. Was ich total gerne mag, also jeder Klient ist ja unterschiedlich und du musst dich quasi immer neu drauf einstellen und es wird einfach nicht langweilig. Also es ist nicht jeden Tag dasselbe, kein Tag ist wie der andere. Manche Tage sind super entspannt, an manchen Tagen rennst du dir einfach nur die Füße ab, weil du von A nach B fährst und dann rennst du durch Miltenberg durch und dann knallst, dann muss der eine in die Psychiatrie gebracht werden, dann bist du erst nach 5 Stunden beim Arzt, bis der überhaupt eine Einweisung bekommt. Ist mir zum Glück noch nie passiert. Und was ich halt gar nicht mag, ist halt, dass auch in der sozialen Arbeit ist leider Gottes tatsächlich das Geld an oberster Stelle. Es ist halt einfach so. Und das kriegen wir gerade ganz arg zu spüren und haben wir auch ganz arg zu spüren bekommen, als das mit Corona losging.
Ja, das glaube ich sehr. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen in Statistiken geforscht, wie ich das...
Das ist Julias Lieblingsgebiet.
Wie ich das aber ganz gerne mag. Ich muss sagen, zu sozialer Arbeit findet man gar nicht so viel. Das ist echt super schwer, da was zu finden. Aber ich habe ein bisschen was rausgefunden. Es gibt insgesamt 375.000 Erwerbstätige, die in dem Bereich, also in der sozialen Arbeit, Pädagogik oder Beratung arbeiten. Davon sind 74% Frauen und 26% Männer, 94% davon sind angestellt, 6% sind selbstständig. Und dann kommen wir zu dem eigentlich interessanten Teil oder wie ich finde interessanten Teil. Das Alter ist bei Ü40. Und ja, der Bildungsstand meistens mit Hochschule, aber die Vergütung ist dennoch sehr niedrig. Also ich habe gelesen, dass nur 12% mehr als 2.500 Euro verdienen, trotz Vollzeitjob und akademischen Ausbildung. Und dadurch erfolgt dann ein Fachkräftemangel.
Brutto oder netto?
Brutto.
Okay, da sind wir drüber, definitiv.
Also da muss man, das ist auch meine Erfahrung, dass man da so ein bisschen gucken muss, bei welchem Träger man landet, sozusagen. Und das mit Ü40 ist tatsächlich auch was, das kenne ich jetzt von meiner Arbeit an Hochschulen, dass viele zum Beispiel die Erzieher gelernt haben oder Ähnliches, dann im Nachhinein nochmal soziale Arbeit studieren, um eben auch bessere Positionen in ihren Jobs und so weiter zu bekommen.
Ich finde diesen Punkt eigentlich echt krass, weil gerade soziale Arbeit etwas ist, was uns irgendwie alle beschäftigen sollte, weil es kann uns allen passieren, dass, weiß ich nicht, dass man krank wird. Es kann immer passieren, dass man für seine Kinder das Jugendamt oder was auch immer braucht. Und alt werden wir auch alle, also oder hoffentlich werden wir das alle. Und auch dann braucht man das wieder. Deswegen finde ich das dann immer ganz schwierig, so gerade zu Corona-Zeit mit diesem schönen systemrelevant Ding. Und dann aber zu sagen, das sind aber die Berufe, die irgendwie doch so wenig verdienen.
Wie ist das denn bei euch, bei eurem Träger? Habt ihr denn auch einen Tarifvertrag? Das ist ja auch oft so ein Thema, ob man da mit reinfällt und was da noch so für Absicherungen bei sind.
Ja, wir haben einen Tarifvertrag. Nur Bayern ist ja quasi unterteilt in verschiedene Regierungsbezirke und da, wo ich jetzt wohne, das ist halt Unterfranken und Unterfranken passt sich gerade dem Rest von Bayern an mit dem Tarifvertrag, also vom Gehalt her. Und die Urlaubstage sind zum Beispiel geregelt, wir haben ab nächstem Jahr haben wir einen Urlaubstag mehr. Also wir haben keine 29 mehr, sondern wir haben 30. Silvester und Weihnachten ist immer frei, also Heiligabend. Und ich weiß gar nicht, was da alles drinsteht. Auf jeden Fall, wir haben einen Tarifvertrag.
Und würdest du denn jetzt, also ich meine, du hast ja schon gesagt, dass Geld immer schwierig ist in der sozialen Arbeit und soziale Berufe. Ich meine, dass wir in dem Bereich nicht so viel verdienen wie in der freien Wirtschaft. Ich glaube, das sollte mittlerweile gesellschaftlich auch irgendwie klar sein. Aber würdest du, also was würdest du sagen, wie viel fehlt da sozusagen dazu, dass du sagst, das ist eine gerechte Entlohnung für den Job, den ihr macht?
Also wir haben brutto tatsächlich ein bisschen mehr wie 3.000 Euro, wenn ich das jetzt sagen darf. Und bei uns geht's tatsächlich. Es ist immer noch zu wenig. Aber eine Krankenschwester, die wirklich Schicht arbeitet, verdient einiges weniger. Also da müssen sie wirklich ransetzen. Wir haben Glück, also ich habe Glück, dass ich bei so einem Träger bin, wo man relativ fair bezahlt wird. Also das war auch das Erste, was ich von der Jugendsozialarbeiterin gehört habe, als sie gefragt hat, wo ich denn eine neue Stelle habe. Da habe ich gesagt, da und da. Und da hat sie gemeint, oh, da war ich auch. Da kommt das Geld immer pünktlich. Und es ist sogar super fair bezahlt eigentlich.
Ja, das ist halt bei den also bei den verschiedenen Trägern, die konkurrieren ja auch so ein bisschen untereinander. Ich kenne das auch. Also ich habe ja, wissen unsere Zuhörer ja auch bei der Kirche gearbeitet und die Kirche achtet zum Beispiel immer darauf, dass sie so um die 10% über der Stadt liegen mit ihren Verträgen, was dann auch einfach für eine super, oder naja, super fair ist auch übertrieben, aber zumindest für einen sozialen Bereich für eine vernünftige Bezahlung sorgt. Ne? Genau. Genau. Und wie ist das jetzt so in eurem Arbeitsalltag? Ich sag mal so, die Belastung eurer Klienten gehen ja wahrscheinlich auch an euch nicht so spurlos vorbei. Gibt es da dann sozusagen bei euch im Team, bei euch, bei eurem Träger auch etwas sozusagen, was euch dann zugutekommt, um damit sozusagen umgehen zu können?
Also wir haben von uns aus, wir haben jeden Mittwoch haben wir Team eine Stunde und danach haben wir Reflexion, wo wir einfach die Fälle durchsprechen, die gerade aktuell sind oder wenn uns halt was beschäftigt. Und wir haben alle 6 bis 8 Wochen haben wir Supervision 1,5 Stunden als ganzes Team. Sollten wir aber mal den Bedarf haben, eine Einzelsupervision zu haben wollen, können wir das bestimmt auch machen, wenn es nicht übers Budget vom Team läuft.
Ja. Und wie sieht das Thema Fachkräftemangel bei euch aus? Merkst du da was von oder ist es bei euch auch so ein Thema oder eher nicht?
Ja, ne, also wir haben innerhalb der letzten 6 Monate 3 neue Mitarbeiter bekommen, von Dezember bis Mai. Und jetzt werden wieder welche eingestellt. Also die hatten heute wieder Vorstellungsgespräche. Und das Einzige, wo es halt fehlt, sind die Leute mit einer Suchterfahrung oder die in einem Suchtbereich gearbeitet haben. Da fehlt es halt wirklich. Aber ansonsten können wir uns gerade wirklich nicht beschweren. Also es werden wohl definitiv 2 Leute eingestellt. Die eine kommt direkt frisch vom Studium. Die müssen wir halt dann uns anlernen und erziehen, wie wir sie brauchen. Und und die andere hat wohl hier bei einem großen Träger gearbeitet, der viel mit Sucht macht. Und wir haben ja ein betreutes Wohnen auch extra für Suchterkrankte, die halt, wo vorrangig die Suchterkrankung steht. Nicht die psychische Erkrankung wie im anderen Bereich, sondern wirklich, wo die Suchterkrankung im Vordergrund steht. Ja, ja. Aber.
Und bekommst du das mit? Also ist das einfach und ist das sozusagen die Leute, die sich bewerben, dass man schon auch sagt, man hat eine Auswahl? Also weil ich das auch kenne, dann bewerben sich Taxifahrer und Gärtner als Quereinsteiger auf bestimmte Bereiche. Also kriegt ihr das so mit in eurem, also als normale Angestellte, sag ich jetzt mal?
Ja, tatsächlich, weil unsere Chefin uns immer die Lebensläufe in die Hände drückt und sagt, guck mal drüber, sind die okay? Und dann laden die ersten Vorstellungsgespräche an, wenn wir sagen, ja, es ist okay oder der ist uns zu qualifiziert oder zu unterqualifiziert. Oder, also ich weiß nicht, wer so da als immer kommt oder wer noch die Bewerbung schickt, ob der Chef dann direkt erstmal aussortiert und dann meiner Chefin gibt, also meiner direkten Vorgesetzten, und die dann nochmal aussortiert. Oder er halt direkt guckt, ob die passen oder nicht. Und wir haben auch nur, also es steht auch in den Stellenanzeigen drin, Erzieher, Sozialarbeiter oder halt gleichwertige Ausbildungen, irgendwie Pädagogikstudenten oder so.
Ach, schön, das klingt doch gut. Und jetzt mal so eine ein bisschen futuristische Frage. Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt alles nochmal neu starten könntest? Also wenn du jetzt quasi zack wieder in der Schule wärst und dir frisch aussuchen könntest, wähle deinen Job jetzt. Würdest du es alles nochmal so machen?
Wahrscheinlich.
Das ist eine schöne Antwort. Das finde ich schön.
Warum kein definitives Ja?
Ich würde einfach nicht privat studieren. Ich habe privat studiert.
Ich schließe mich dir vollkommen an. Wir hatten schon mal längere Gespräche darüber, dass wir das beide echt nicht cool finden, dass wir beide privat studiert haben.
Aber ja, genau. Gab's, dass du privat studiert hast? Also gab es bei euch in der Nähe keine staatliche Hochschule, die das angeboten hat, oder?
Doch, aber ich war einfach der Jahrgang, also ich habe mein Fachabitur 2014 gemacht und das war der Jahrgang hier in Bayern, wo diese Doppelabschluss war, wo auch dann die 12. schon ihr Abitur gemacht haben und die 13. Und nachdem viele einfach gesagt haben, sie wissen nicht, was sie studieren möchten, haben die einfach soziale Arbeit studiert. Und das hat halt den NC in die Höhe getrieben. Und mein Abschlusszeugnis war nicht das Beste, muss ich wirklich sagen. Und ich wäre wahrscheinlich an einer staatlichen genommen worden, hätte ich zum Beispiel, aber es war einfach Blödheit, die Rückseite vom Zeugnis mit dazugehängt, wo es draufsteht, ich darf an allen Hochschulen studieren. Das habe ich aber nicht gemacht. Das war einfach reine Blödheit und dann habe ich halt einfach privat studiert, weil ich habe ein Bufti-Jahr dann gemacht und wollte dann nicht noch ein Jahr warten.
Ja.
Und ja.
Aber es ist auch ein klassisches Vorurteil, ne? Alle, die nicht wissen, was sie machen sollen, studieren entweder soziale Arbeit oder BWL. Das, also wer auch Mathe kann, studiert dann BWL und alle, die nicht Mathe können, studieren soziale Arbeit. Aber es ist ja dann schon auch komplexer. Hast du das in deinem Studium dann auch gemerkt, dass dann so auch echt so ein bisschen ausgesiebt wurde? Also bei uns war das tatsächlich auch so, dass dann so die ein oder anderen einfach gar nicht bis zum Ende mitgekommen sind von dem, was sozusagen auch Anforderungen und Thematiken waren. Also
ja, also bei uns war es ja nicht so einfach, dann da rauszukommen, dadurch, dass wir halt privat studiert haben. Aber es sind schon ein paar definitiv abgegangen, die es nicht bis zum Ende gezogen haben oder während wir im 6. Semester waren, einfach ein Urlaubssemester eingelegt haben, um dann die Klausur nachzuholen. Aber von 28 haben dann letztendlich 20 den Abschluss gemacht und einer war halt im Urlaubssemester.
Ja, eine schöne Quote. Bei mir war das, also ich habe auch privat studiert, aber ich habe ja eine ganz andere Seite studiert, irgendwas mit Medien und so.
Der Klassiker,
irgendwas mit Medien, genau. Nein, eigentlich habe ich gar nichts mit Medien studiert, aber ich habe Tourismus und Eventmanagement studiert, aber man landet dann mit irgendwas mit Medien. Und bei uns war das ähnlich. Man muss aber dazu sagen, gerade wenn du privat studierst, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, Vita. Es ist sehr, sehr teuer aufzuhören und es ist auch sehr, sehr teuer, es nicht zu schaffen, wenn man dann teilweise einfach ein Semester zahlen muss. Und wenn wir davon sprechen, ein Semester zu zahlen, dann sind das ja so um die 3.000 Euro, was nicht eben, also jedenfalls bei mir nicht im Kleinbeutel Bereich irgendwie zu finden ist, wo ich das schnell zahlen kann.
Was ja dann auch zur staatlichen mit so um die 500 plus minus, je nach Semester, wie dann die Solidaritätsbeiträge und so auch ausfallen, ja doch auch ein himmelweiter Unterschied ist. Ne?
Also genau, und ich denke auch jemand, der sich dazu entscheidet, etwas privat zu studieren, der fühlt sich in einer gewissen Art und Weise auch dazu gezwungen, es zu schaffen, einfach weil es so teuer ist. Also man zahlt auch wirklich höllische Gebühren, um eine Prüfung schreiben zu dürfen. Und dieses schöne Vorurteil von wegen, ihr habt privat studiert, euch wurde das geschenkt, nein. Einfach nein.
Wobei, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war. Ich kenne auch private Hochschulen, die dann aber sozusagen ein anderes Aufnahmeverfahren haben, gerade im Bereich sozialer Arbeit, weiß ich hier in Hamburg, eine der Hochschulen, die dann sagt, klar, es muss auch eine Hochschulzugangsberechtigung da sein, dass man studieren darf, aber es gibt keinen NC, sondern man muss ein Motivationsschreiben, einen ausführlichen Lebenslauf machen, erklären, warum man ausgerechnet in diesem Bereich studieren will, weil gerade soziale Arbeit ja auch gern mit Berufung statt Beruf so in Verbindung gebracht wird. Das kann dann natürlich auch für Leute, die wirklich richtig gut in den Job passen und sonst die Möglichkeit nicht hätten, ein guter Zugang sein.
Genau, also wir wurden eingeladen. Es gab erst einen schriftlichen Test, also einen allgemeinen Wissenstest, Mathe, irgendwelche Zahlen aufschreiben oder Zahlen rein fertig machen, Deutsch und Allgemeinwissen. Und dann hatten wir noch eine Gruppendiskussion. Uns wurde quasi ein Fall vorgestellt und den mussten wir dann lösen. Und dann gab es noch ein Gespräch mit dem Prof, also mit dem Studiendekanatsleiter oder Studiengangsleiter. Und dann haben wir, eine Woche später kam dann der Brief, dass wir zugelassen worden sind. Und da haben sie halt schon relativ viel ausgesiebt gehabt. Und also die haben das dann in der Quote eingeteilt und nur die besser waren als 7,5 oder so, wurden dann auch eingeladen, den Studiengang zu beginnen, quasi Studium zu beginnen. Genau, so war das bei uns.
Und hast du mal vergleichen können, wie das ist jetzt zwischen wirklich privaten und staatlichen Studium, ob du in der Qualität, sage ich mal, von dem, was du gelernt hast, irgendwie... Nein? Okay.
Also ja, klar kann ich es vergleichen, weil zwei meiner Kollegen haben... Die eine hat an der Evangelischen hier in Darmstadt studiert, die ist zwar privat finanziert, aber staatlich gefördert oder irgendwie so, auf jeden Fall, die musste nichts dafür zahlen. Der andere hat in Würzburg studiert, der in Würzburg, der hat zum Beispiel nie eine Hausarbeit geschrieben, der hat es richtig bereut, dann bei der Bachelorarbeit. Und wir haben ja im Gefühl in jedem Semester 3 oder 4 Hausarbeiten geschrieben oder ich weiß nicht, mal mehr, mal weniger, mal war es auch nur eine, glaube ich. Aber so generell vom Inhalt ist es ja dasselbe. Es muss ja staatlich akkreditiert sein und deswegen war es im Prinzip dasselbe. Also derselbe Stoff und vom Inhalt her in der sozialen Arbeit, du kannst so viel Theorie lernen, wie du willst, aber in der Praxis lernst du halt einfach mehr.
Ja, klar. Aber merkst du auch sozusagen, dass es von den Arbeitgebern sozusagen Qualitätsunterschied gibt? Also ich kenne das jetzt nur aus NRW, dass wenn man jetzt soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Bochum studiert hat oder an der Uni in Dortmund und den gleichen Abschluss hat in sozialer Arbeit, wird lieber der aus Bochum genommen als der oder die aus Dortmund, weil man einfach... die Arbeitgeber sagen, das hat eine bessere Qualität. Also kannst du das auch sagen oder ist das bei euren Hochschulen tatsächlich ähnlich?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die, zum Beispiel wenn du aus Bayern kommst, auf einer bayerischen Hochschule warst, ist halt ein bisschen angesehener, wie wenn du in Hessen warst. So, aber
es ist Hessen. Halt ein... Wir mögen auch die Hessen, aber es ist
ja, aber, nee, es ist hier in Hamburg auch so. Wenn jemand aus Bayern kommt, würde man auch eher den nehmen als einen Hamburger hier bei uns.
Ja, einfach schon wegen dem bayerischen Abitur, glaube ich. Ne? Ja. Das hat ja sonst in Deutschland überall einen Stellenwert. Und ich muss jetzt mal sagen, ich kämpfe auch für das Abitur in NRW. Wir mussten auch ordentlich was da hinlegen. Also wir mussten manche Sachen nochmal schreiben, weil da beim Zentralabitur ist im Nachhinein aufgefallen, da waren irgendwelche Aufgaben schwierig oder falsch oder waren Rechtschreibfehler drin oder was auch immer. Da mussten wir ganze Abi-Klausuren nochmal schreiben und so. Wir haben da auch gut für gearbeitet, doch.
Ja, also es kommt halt auf die Uni drauf an, ne, welchen Stellenwert die hat. Aber wie ich eingestellt worden bin, ich habe mich sowohl hier in Bayern beworben als auch in Hessen, weil ich wohne ja direkt an der hessischen Grenze. Da hat keiner drauf geachtet, dass ich in Frankfurt studiert habe. Es war denen wurscht. Also von daher...
Schön. Ja, da sagen ja dann vielleicht auch die Zeugnisse und auch die, habe ich auch gemerkt, die Themen auch der Bachelorarbeit manchmal mehr aus dann und haben mehr Aussagekraft dafür. Worüber hast du denn deine Bachelorarbeit geschrieben?
Die war aufbauend zu einer Hausarbeit, die ich im, keine Ahnung, im 4. Semester oder so geschrieben hatte. Da hatte ich drüber geschrieben, die soziale Arbeit in einem Kinderhospiz, wie man da helfen kann und welche Aufgaben, und habe dann darüber halt meine Bachelorarbeit geschrieben, habe halt aber nochmal ausführlicher, wie dann das Team unterstützt wird, welche Rituale es gibt, wenn dann wirklich ein Kind verstirbt. Ja, genau, darüber habe ich geschrieben.
Das ist auch ein krasses Arbeitsfeld. Mhm. Ne? Kinderhospiz finde ich auch heftig.
Ja.
Mhm. Ja. Würdest du gerne Menschen, die jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema soziale Arbeit haben oder die einfach so ganz schlichte Vorurteile haben oder so, gerne was mitteilen wollen?
Probiert's aus.
Ganz einfach. Das ist immer das Beste. Ne? Mach's erstmal selber und beurteile dann.
Genau. Macht selber, probiert's aus. Wir sind immer offen für einen Probetag, wenn es halt vom Team her passt, wenn jemand den mitnehmen kann, weil bei den Klienten ist es halt manchmal einfach so, dass nicht jeder Klient möchte, dass jemand mitkommt oder nicht jemand, also dass jemand mitkommt, den man nicht kennt. Da müssen wir halt immer ein bisschen gucken, aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Ansonsten haben wir ein Tageszentrum, da kann immer mal geguckt werden, auch wenn es so eine Woche ist oder zwei Wochen. Probiert es einfach selber aus.
Ja, also mir hat das während des Studiums auch total geholfen, einfach in Arbeitsbereiche, mit denen ich jetzt noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte, auch um mal so ein bisschen aus meiner Kirchenblase rauszukommen mit Kinder- und Jugendarbeit und so weiter, einfach da mal auszuprobieren. Und ich habe das auch zum Beispiel erlebt, also als ich meine Hausarbeit über Gefängnisseelsorge geschrieben habe, also der Seelsorger, der da im Jugendgefängnis bei uns gearbeitet hat, der hat gesagt, ja, überhaupt kein Problem, ich suche mal raus, wann ich so ein Gruppengespräch auch habe und bespreche das mal mit der Gefängnis Leitung und dann ist das überhaupt kein Problem, dass auch jemand mitkommen kann. Und allein mal in so ein Gefängnis zu gehen, war schon spannend. Also ich war froh, dass ich wieder rausgehen durfte. Das war auch nicht so schlecht. Und da einfach auch Dinge auszuprobieren. Und hättest du auch jetzt mal ganz in die andere Richtung gesagt, sozusagen an die Arbeitgeber oder auch die Politik in dem Bereich Dinge, wo du sagen könntest, da fehlt es total oder das bräuchten wir mehr oder wo müsste mehr der Fokus drauf gelegt werden?
Also ganz dringend sind Fortbildungen, alle möglichen Bereiche, Sucht, Krisenintervention, Deeskalationstraining, also auch in der Kinder- und Jugendarbeit, wie gehe ich mit Kindern um, die in der Schule anfangen zu schreien, mitten im Unterricht, wenn sie einen Aggressionsanfall bekommen, wie gehe ich damit um? Anti-Aggressionstraining, weil das wird, also Fortbildung und wirklich das attraktiver zu machen, dass die Leute sich da bewerben.
Würdest du denn auch gerne etwas an jemanden mitgeben? Also würdest du auch gerne sagen, etwas, was man jetzt nicht so hat, sollte mit in den Schulstoff oder sollte einfach auch jetzt Eltern oder einfach jemanden, der jetzt nicht im sozialen Bereich arbeitet, mitgegeben werden, damit man das einfach weiß?
Setzt die Kinder nicht unter Druck?
Ja, gerade in unserer Generation ein wichtiges Thema, ne? Bei den ganzen Helikopter-Mamis.
Ja, genau. Und ne, guck, dass die Kinder genug Zuneigung und Liebe bekommen. Achtet auf die Kinder, wenn sie sagen, denen ist nicht gut, weil manche Depressionen, ne, ich kann es halt jetzt von den psychischen Erkrankungen aus sagen, fangen schon im Kindesalter an. Hört auf die Kinder, achtet auf eure Kinder, nehmt die ernst. Viele Kinder werden ja einfach nicht ernst genommen. Ich weiß nicht, also nehmt eure Kinder wirklich ernst, wenn sie kommen und sagen, sie haben Bauchweh vor der Schule. Vielleicht entwickelt sich da eine Schulangst.
Ja, klar. Ja, also. Ich glaube, das kann man auch verallgemeinern und einfach sagen, nimmt euren Gegenüber ernst, ne? Egal was es dann ist. Also sei es ein älterer Mensch, der sagt, ich weiß gerade nicht weiter, oder sei es jemand, der einfach gerade ein Problem mit etwas hat, einfach ernst nehmen.
Ja, ich glaube grundsätzlich auch Wert auf Sozialkompetenz zu legen und da auch mehr in, also weniger sozusagen diese reine Sachlichkeit und Unterrichtsinhalte. Also ich sag mal so, das, was ich teilweise in Mathe gelernt habe im Abitur, das habe ich nie wieder gebraucht. Die Zeit hätte man auch nutzen können, um in der einen oder anderen Sache auch erlebnispädagogisch, gruppenpädagogisch einfach an Sozialverhalten mitzuarbeiten, weil wir sagen so gerne, Kinder werden nicht in der Schule oder in diesen sozialen Einrichtungen erzogen, das müssen die Eltern zu Hause machen, aber wie wenig findet das tatsächlich statt? Und einfach nur zu sagen, dass diese Einrichtungen nicht der Ort dafür sind und dann haben wir eine ganze Horde nicht erzogener und begleiteter Kinder, die sich eben auch nicht ernst genommen fühlen, weil nirgendwo darauf geachtet wird, ist schon was. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wir hatten in NRW wirklich eine Zeit lang sogenannte Kopfnoten, wo unser Sozialverhalten benotet wurde auf Zeugnissen. Also auf meinem Abi-Zeugnis steht eine Benotung von meinem Sozialverhalten. Das wurde nach 3 Jahren wieder abgeschafft, aber wir wurden dafür benotet, aber niemand hat da wirklich drauf geachtet oder auch mal mit denen, die da nicht so gut drin waren, geguckt, was kann man denn da eigentlich machen. Ne?
Also wir hatten, bei uns war das immer so, da stand hinten so ein Text drauf, also es war wirklich in Textform und uns wurde immer eingetrichtert, ja, der Text ist das Wichtigere, aber jetzt mal ernsthaft, sag mal deiner Mutter, wenn, ich weiß jetzt nicht, mal angenommen, da stehen nur 5 auf dem Zeugnis, was jetzt nicht so war, aber sagt deiner Mutter dann, ja, der Text, der hinten drauf steht, der ist viel wichtiger. Also ich finde, sowas sollte allgemein mehr gefördert werden und vielleicht auch gerade so Themen wie Streitkultur oder Themen wie, wie benehme ich mich oder einfach Sachen wie, wie trete ich jemanden gegenüber mit Respekt und sowas. Sowas sollte viel öfter erwähnt werden und einfach auch viel öfter diskutiert werden, damit alle das mitkriegen.
Ja, aber nicht nur in der Schule, auch im Arbeitsleben. Ne? Also es gibt so viele Leute, die irgendwie am Fließband arbeiten und in eine Psychose rutschen oder Burnout oder was auch immer. Und die nimmt dann auch keiner ernst. Erst wenn es dann wirklich bergab geht und die Leute mit Suizid drohen. Und selbst dann werden sie nicht ernst genommen. Und dann sind nämlich die Leute, die nichts mehr sagen, die machen es dann auch. Die Leute, die schreien, dass sie sich umbringen, die bringen sich nicht um. Erst die, die dann wirklich still sind.
Ja. Ne? Und dass psychische Erkrankungen einfach auch noch so vorbelastet sind. Also wie viele Menschen man auch kennt, die sich eben nicht trauen, sich an eine Beratungsstelle wie euch zu wenden, sich an Therapeuten zu wenden oder auch die sagen, oh, die Wartezeiten bei den Therapeuten sind mittlerweile so lang, aber ich gehe erstmal zu einer Beratungsstelle. Vielleicht bekomme ich da übergangsweise zumindest schon mal Hilfe, während ich warte. Oder auch Angehörige und Freunde können sich ja auch an euch wenden, wenn sie sagen, ich habe da jemanden, der will sich nicht helfen lassen, aber ich kann damit nicht mehr umgehen. Dass dieser Mensch kurz davor steht, sich oder anderen was anzutun und da einfach auch mehr Bewusstsein für zu schaffen. Niemand ist verrückt, nur weil er eine Krankheit eingesteht oder sagt, dass er Hilfe braucht. Jeder von uns braucht mal Hilfe und es ist so toll, dass es so Einrichtungen gibt wie euch, die sich eben um die Menschen kümmern, die sagen, ich bin hier an einem Punkt, wo ich einfach alleine nicht mehr weiterkomme.
Ja, wir geben unser Bestes, ne? Also es kommt ja auch drauf an, ob die Klienten mitarbeiten wollen oder nicht. Aber wir können immer nur von vorne anfangen und die motivieren, wenn sie halt nicht wollen.
Ach, hast du schön gesagt.
Ja. Ja, da muss ich auch sagen, sind wir einfach in, also so viele immer auf den deutschen Staat schimpfen, aber gerade was den Sozialstaat angeht und das, was wir alle nutzen können, auch jetzt in der Corona-Krise und so weiter, ist einfach, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht und da muss man nicht immer gleich über den großen Teich nach Amerika gucken oder in irgendwelche dritte Weltländer, sondern allein auch schon hier in Europa theoretisch sehr weit fortentwickelte Länder, wo die Menschen einfach alleine gelassen werden oder Umsummen bezahlen müssen, dass man sich als Mensch aus der Mittelschicht das schon nicht mehr leisten kann, geschweige denn, wenn man ärmer ist. Und da können wir uns so glücklich schätzen, auch wenn es auch in Deutschland noch Verbesserungsbedarf gibt, aber das System, was wir haben, ist einfach schon unfassbar gut und das sollte man dann auch einfach nutzen. Also
sollte einfach unterstützt werden von der Menschheit, finde ich.
Ja,
ja, also ich bin tatsächlich alle meine Fragen losgeworden. Wie sieht es denn mit euch aus? Habt ihr noch Wünsche, Äußerungen, Anregungen? Hast du noch Fragen?
Also ich hätte tatsächlich noch eine Frage und zwar einfach auch aus der eigenen Erfahrung. Wenn man zu Hause den Schlüssel umdreht, sind ja nicht alle Gedanken, die mit den Klienten zu tun haben oder mit den Geschichten, die man gehört hat, gleich vorbei. Also was sind denn so deine Methoden, dass du zu Hause wirklich abschalten kannst, dass du ins Privatleben switchen kannst? So, also sozusagen, wie sieht deine Arbeitshygiene nennt man das, glaube ich. Oder genau, also deine Work-Life-Balance da einfach aus.
Also ganz oft, ich habe Kollegen, die zufällig immer zur selben Zeit im Büro sind wie ich. Da einfach das mal loslassen, weil ich habe nicht gerade die leichteste Klientin, also die hat eine echt harte Geschichte hinter sich und es wirkt immer noch nach. Und was ich ganz gerne noch mache, ich bin ja vor einem Jahr ausgezogen, ich fahre immer zu meiner Mama, setze mich auf ihren Boden, erzähle das alles meiner Mama und dann fahre ich. Dann ist gut.
Und darf deine Mama mit den Geschichten klarkommen und du bist...
Ja, meine Mama hört sich das halt an und sagt, könnt ihr nicht das und das machen? Ich sage, ach ja, stimmt, könnten wir machen. Und wenn sie halt, ja, wenn sie das nicht hören wollen würde, dann würde die mir das auch sagen. Ja, aber ganz viel läuft halt wirklich über die Kollegen. Die Chefin ist immer da, wenn wir sie brauchen. Supervision, die Reflexionsstunde, also wirklich einfach viel drüber reden. Und wenn es halt wirklich gar nicht geht, laut Musik aufdrehen im Auto und mitsingen. Wie bei der Fahrt. Ich fahre eine Dreiviertelstunde, das hilft ganz gut. Ich fahre durch den Wald, da interessiert es dann auch keinen, wenn ich die Musik laut anmache. Ja, oder halt schon währenddessen Leuten schreiben, mich kurz abreagieren. Ich weiß nicht, wie oft mein Freund schon mittlerweile Nachrichten bekommen hat, weil ich mich einfach zwischendrin tierisch aufgeregt habe. Weil die einfach so blöd wieder waren und Sachen gebracht haben, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ja, sowas halt. Also es sind wirklich kleine Sachen. Sport einmal in der Woche. Keine Ahnung.
Die Energie, die Aufregung auch rauslassen, egal durch welchen Kanal. Ja. Und singen macht glücklich. Da gibt es auch Studien zu. Und wir teasern schon mal ein bisschen. In einer der nächsten Folgen werden wir eine Sängerin und Gesangslehrerin und Vocal Coach da haben, die uns ein bisschen dazu erzählt, wie glücklich denn Musik und Singen macht. Also von daher singt alle mehr K-Karaoke. das hilft beim Glücklichsein und Stress abbauen. Sehr schön.
Ja, das stimmt. Und auch, wenn man müde ist, da hilft auch Singen.
Ja. Laut singen. Ja, und damit wir jetzt auch alle loslassen können von diesen doch gar nicht so schwierigen Themen, die wir heute besprochen haben, haben wir uns noch eine andere Kategorie mit eingefügt. Die haben wir schon ein bisschen länger, Vita. Weiß ich nicht, ob du die kennst, aber das ist unsere Lieblingskategorie der Quatschfrage.
Okay.
Genau. Also heute war es ja relativ heiter und gar nicht so belastend, aber manchmal haben wir doch Themen, die so ein bisschen Nachwirkung für sich zeigen. Und so wie du im Auto sitzt, so fragen wir die Leute einfach nach lustigen Fragen, die wir uns vorher überlegt haben und sind dann immer auf die Antworten gespannt. Und möchtest du starten?
Ich starte gerne. Und zwar, wenn du deine Wohnung, deine ganze Wohnung, wirklich jede Wand, die du hast, in einer Farbe streichen müsstest und es darf nicht schwarz oder weiß sein, welche Farbe wäre das?
Ich komme zum Streichen vorbei.
Ja, okay.
Die Decke darfst du rauslassen.
Hässliches Orange oder Gelb.
Orange ist auf jeden Fall cool. Finde ich gut. Ja, also ich muss sagen, ich überlege immer nicht so lange bei meinen Quatschfragen, aber bei deiner musste ich mir echt Mühe geben, weil ich mir dachte so, okay, auf jede Frage hat sie eine coole Antwort parat. Mal gucken, ob du auch auf diese Frage eine Antwort parat hast.
No pressure.
Genau. und zwar ist es ja so... dass du jetzt verlobt bist, das weiß ich, aber wir lassen das jetzt mal außen vor. Das heißt, du darfst jetzt deine 3 Sekunden Single-Leben wieder rauslassen und du verfasst jetzt für
dich
eine...
Das heißt, dein Verlobter darf diese Frage... Du schaltet jetzt ab, falls er zuhört.
Noch kurz die Ohren zuhalten. So, und zwar, du musst eine Kontaktanzeige zu dir verfassen. Was steht drin?
Ich, 25, suche jemanden, der abenteuerlustig ist, mit mir verrückte Dinge macht und also erlebt, ne? Also so Urlaub, Spontanurlaub.
Ich denke immer nicht so um die Ecke, bis ich eure Gesichter sehe.
Und gerne isst, weil ich esse sehr gerne.
Aber nicht das Gleiche an zwei darauffolgenden Tagen.
Richtig, das kann ich nämlich absolut nicht, aber...
Aber manches schmeckt aufgewärmt einfach besser als frisch gekocht.
Da kann man mit Lisa nicht drüber diskutieren, das ist ein ganz, ganz heikles Thema.
Aber ist es grundsätzlich so, dass du nichts Aufgewärmtes magst oder nur Sachen zwei Tage hintereinander nicht?
Also ab und zu geht's. Also wenn jetzt wirklich, keine Ahnung, Nudeln übrig bleiben oder Pelmeni Mante, sucht euch auf. Schaschlik ist zum Beispiel auch relativ geil aufgewärmt. Aber nicht, wenn man das wirklich wöchentlich wiederholt. Also ab und zu geht das, aber nicht immer.
Du brauchst die krasse Abwechslung, ich verstehe.
Ja.
Ja gut, da braucht man natürlich schon auch einen lebensmittelexperimentierfreudigen Menschen. Und vielleicht auch jemanden, der kochen kann. Das ist vielleicht dann auch nicht so schlecht.
Ja.
Bei mir schon scheitern. Ich habe nämlich gestern erst einer Freundin erzählt, momentan wechseln sich bei mir immer drei Gerichte ab, weil ich kann ja nicht kochen und habe momentan nicht das Geld, um ständig zu bestellen oder essen zu gehen oder so. Also werden bei mir die gleichen drei Gerichte rotierend mal wieder hervorgeholt.
Ach Gott, auch darauf hattest du eine schnelle Antwort parat. Ich bin endlos begeistert von dir.
Ja, vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns ein bisschen von deinem Leben als Sozialarbeiterin erzählt hast. Und für alle, die sich jetzt vielleicht auch im Laufe dieser Folge gefragt haben, okay, wo finde ich denn Hilfe, werden wir auf jeden Fall auch in dieser Folge nochmal die Nummer der Telefonseelsorge verlinken. Das haben wir bei einer anderen Folge auch schon mal gemacht, dass wenn ihr jetzt das Gefühl bekommen habt, ihr braucht in was für einem Fall auch immer Hilfe, dass ihr die bekommen könnt.
Oder wenn ihr jetzt den Mut zusammenfasst und sagt, okay, ich gestehe es ein, ich möchte Hilfe, dann seid ihr da richtig.
Dass ihr da eine Anlaufstelle habt, mit der ihr weiterkommt. Mhm. Und Vita, vielen lieben Dank und noch einen schönen Abend.
Ja, danke schön. Cool, dass du dabei warst.
Ja, danke euch. So, ich gehe jetzt was essen, Freunde.
Sehr gut.